Verfallene Sportanlagen, massive Bausünden, die die Natur verschandeln und ungenutzt rumstehen. Nicht immer bringen Olympische Spiele den Ausrichterstädten baulich so viele Vorteile wie beispielsweise München, das unter anderem auch dadurch zu seinem leistungsfähigen S- und U-Bahn-System gekommen ist. Inzwischen bedeutet Olympia aber vor allem Gigantismus, Einfluss und Geld. Viel Geld. Das Olympische Komitee vermarktet die Spiele als Riesengeschäft, mit Sport als hübscher Deko. Menschenrechte? Egal. Berühmte Beispiele: Berlin als Showbühne für Nazi-Deutschland, 1936 war das, und Peking, Ausrichter von Sommer- und auch von Winterspielen, obwohl Peking jetzt nicht unbedingt den Ruf als Wintersportort hat. So oder so, vom idealistischen Gedanken, dass Sportlerinnen und Sportler in ihrer Freizeit trainieren, hart trainieren, natürlich ohne Sponsor, um sich dann zum edlen Wettkampf zu treffen, möge der Bessere gewinnen, da ist nicht mehr sehr viel übrig. Aber wie war das im Altertum? Die Spiele gab es ja schon mal. Gut 1000 Jahre lang, ab etwa 700 vor Christus. War früher wirklich alles besser oder nur anders? Fragen wir doch mal jemand, der alles darüber weiß, den Freiburger Historiker und Ex-Präsidenten des Deutschen Archäologischen Instituts, Hans-Joachim Gerke. Hallo, Herr Gerke.
Ja, hallo, grüße Sie.
Heute ist Olympia ja ein ganzes Dorf bzw. eine ganze Stadt. Wie war das in der Antike? Gab es da nur eine einzige Sportstätte? Wo fanden denn die unterschiedlichen Wettkämpfe statt?
Ja, es gab da nur eine einzige Sportstätte. Und in der fanden alle Wettbewerbe statt. Das ist das antike Olympiastadion, das ja seit den 30er Jahren ausgegraben wurde und mittlerweile in dem Zustand des 5. Jahrhunderts rekonstruiert ist.
Olympia war ja damals ein Heiligtum. Was hieß das denn für die Athleten damals?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Für uns ist das eine Sportveranstaltung. Wir müssen aber immer bedenken, für die alten Griechen war das ein Teil von Gottesdienst, ja. Also wenn wir jetzt in die Kirche gehen und dann machen wir da mal unsere Liturgie und danach werden dann Sportwettbewerbe zu Ehren Gottes oder wessen auch immer ausgetragen, das ist natürlich ein großer Unterschied. Das hängt damit zusammen, dass die Griechen sehr stark auf Wettbewerb und Konkurrenz orientiert waren. Und sie haben ihre Kräfte gemessen, gerne gemessen, leider auch häufig auf gewaltsame Weise und haben sich gleichsam ein, wenn ich mal so sagen darf, ein Ventil geschaffen, um durch einen regulierten, friedlichen Wettbewerb, in dem Körper gegen Körper stand, ein bisschen diesen Konfliktdruck zu kanalisieren.
Wo wurden denn eigentlich früher die Sportler untergebracht? Also war das wirklich so, wie wir es uns vorstellen, mit oder ohne Zelt einfach auf dem Boden schlafen oder war es ein bisschen anders?
So und so. Also man muss ja sich vorstellen, also ich denke, dass die Sportler selber sicherlich zum Teil in ephemeren Behausungen, Zelten oder kleinen Hütten, aber von besserer Qualität gewiss untergebracht waren. Wir haben auch Notizen darüber aus der Antike, dass in den Ortschaften der Umgebung sehr viele der Besucher und sicherlich auch der Teilnehmer untergebracht waren. Das war also relativ unterschiedlich. Aber die meisten der Besucher jedenfalls waren in so Zeltstätten oder so ähnlich untergebracht, die sich um das Heiligtum herum lagerten. Und wichtig ist, es gab eben auch nicht eine große Stadt oder so ein Zentrum, sagen wir mal jetzt wie Paris oder Berlin oder Rom oder Peking, wo solche Spiele stattfinden, sondern das eigentliche Zentrum war das Heiligtum selber mit seinen großen Anlagen und Tempeln und so weiter. Und ringsherum gab es eine dichte Bevölkerung, die aber auf winzig kleine Ortschaften und Weiler verteilt war, in denen dann auch natürlich viele Leute untergebracht wurden und das für die Bewohner sicherlich von einiger ökonomischer Bedeutung war. Also wir haben ja erst durch unsere Forschung in der Umgebung von Olympia seit 7-8 Jahren da eine größere Klarheit gewonnen, weil sich da erst diese Siedlungsstruktur um das Heiligtum herum jetzt deutlicher zeigt.
Also ich habe gelesen, da sollen bis zu 100.000 Besucher gekommen sein. Damals, ich nehme mal an, das Umland hat dann schon auch profitiert, oder?
Aber sicher, ganz erheblich profitiert. 100.000 Mark vielleicht etwas hochgegriffen sein. Wir wissen aber immerhin, dass dieses Olympiastadion, kann man sich ungefähr berechnen, bis zu 45.000 Zuschauer beherbergen konnte. Und wenn man dann noch ein paar Leute mehr mit dazu rechnet, Händler und alle Leute, die da Geschäfte machten und verkauften und so weiter, dann ist diese Sportveranstaltung auch ein riesiges ökonomisches Festival sozusagen. Und natürlich war auch ein großer Bedarf an Nahrungsmitteln und so. Das musste von dieser Region auch geleistet werden, ja, zu diesen Stoßzeiten alle 4 Jahre.
Wie haben die das denn damals gemacht? Also ich meine, wir reden jetzt von Paris, von 20.000 ja. zusätzlichen Sicherheitsbeamten. Ich nehme mal an, das war ja früher, waren es dann halt andere, aber es waren ja auch sehr viele Menschen. Also die Athleten mussten versorgt werden, die Zuschauer vor allem natürlich, die Tiere ja auch.
Ja, es gab natürlich auch alle möglichen Arten von Konflikten, das kann man sich vorstellen. Das Interessante war aber, dass die Leute, die da für die Organisation zuständig waren, das war ja immer derselbe griechische Staat, also so ein Kleinstaat würden wir heute sagen, der saß gar nicht in Olympia, sondern die Hauptstadt war in Elis. Und von dort aus wurden die Spiele organisiert. Also man muss sich vorstellen, da reisten jetzt nicht nur die Sportler mit ihren Trainern an, sondern aus jeder griechischen Stadt kamen sogenannte Festgesandte und nahmen als offizielle Abgesandte ihrer Städte, also beziehungsweise ihrer Stadtstaaten, an diesen Zeremonien teil. Das heißt, wenn es da irgendwie Krach gab, dann regelten die das für ihre Landsleute.
Also da haben im Prinzip nur Griechenland teilgenommen, ja? Und später ja, vielleicht doch die Römer, oder?
Es durften nur Leute teilnehmen, die Griechen waren. Und wenn jemand als Grieche anerkannt war, darüber entschieden im Zweifelsfalle die Schiedsrichter und die hießen wörtlich übersetzt Griechenschiedsrichter, Hellanodikai. Der Name bringt schon zum Ausdruck, dass es nur Griechen sein sollten. Man musste also vor denen sozusagen Gnade finden und ein Argument, dass ich bin Grieche oder meine Polis, die Stadt, zu der ich gehöre, ist griechisch. Und wenn ich jetzt aus Rom kam, dann konnte man sagen, nee, die Römer sind keine Griechen, also darf ein Römer als Römer nicht teilnehmen. Es sei denn, er hatte das Bürgerrecht einer griechischen Stadt.
Das waren nur Männer, die da mitgemacht haben? Oder
es durften nur Männer mitmachen, genau.
Gab keine weiblichen Teilnehmer?
Es gab bei den Olympischen Spielen dieser Art gab es keine weiblichen Teilnehmerinnen, aber es gab andere Spiele, an denen wiederum nur Frauen, also junge Frauen, teilnahmeberechtigt waren. Das ist praktischerweise waren es die Spiele für die Hera. Die galt ja als die Frau und Schwester des Zeus, dem die Olympischen Spiele gebracht wurden. Und in Elis, in eben diesem Staat, gab es auch Heraia, also Hera-Spiele für junge Frauen. Die hatten allerdings nur eine Disziplin, nämlich das Wettlaufen, den Kurzstreckenlauf.
Und wenn man generell mal über Sportarten redet und über Sportler, also jetzt männlich oder weiblich, waren das Hobbysportler, wenn man das so sagen kann, oder waren das hart trainierende Profis, die nichts anderes machen?
Das hat sich im Laufe der Jahrhunderte, das kann man sich ja vorstellen, wenn so ein Ding, Sie sprachen von 1000 Jahren zurecht, ne, dann hat sich natürlich auch einiges verändert. Am Anfang, ich sag mal so bis ins 5. Jahrhundert vor Christus, waren es vor allen Dingen eher Angehörige der Oberschicht, ja, die sich also einen solchen Stil leisten konnten, das Training und die ganzen Sportveranstaltungen. Es gab dann aber auch, wir könnten mal geradezu von einer Demokratisierung sprechen, das kann man in Athen im 5. Jahrhundert beobachten, als immer mehr Leute in das Gymnasium gingen, also in den Platz in einer Polis, wo man nackt, Gymnos heißt ja nackt, trainierte und die Spitzenleute gingen dann eben oder zu den verschiedenen Wettbewerben. Es gab ja nicht nur die Olympischen Spiele. Also da hat es eine allmähliche Verbreiterung gegeben und mehr auch eine Spezialisierung und wenn man so will, eine Professionalisierung. Denn es war, man sagt zwar, ja, das ist kein wertvoller Preis. Man bekommt den Kranz aus einem in Olympia stehenden wilden Olive, einem Oleaster, den kriegt man um den Kopf gelegt. Also das ist ja alles sehr, klingt sehr idealistisch. Aber in Athen zum Beispiel bekam man, wenn man Olympiasieger war, das hieß offiziell die Speisung im Rathaus für sich und seine Familie. Das hieß aber praktisch eine Rente auf Lebenszeit. Ja? Also stellen Sie sich mal vor, Sie sind Olympiasieger und dann kriegen Sie jetzt ein staatliches Bürgergeld in nicht geringer Höhe, sagen wir mal, für Ihr ganzes Leben lang. Also das war durchaus sehr lukrativ. Sie wurden auch hoch geehrt in ihren Staaten. Also es gibt, manche Olympiasieger wurden geradezu wie im Triumphzug in ihre Heimat zurückgeführt. Die hatten ein enormes Prestige, das man durchaus mit dem Prestige moderner Sportler vergleichen kann.
Also sehr imageträchtig und auch ohne IOC waren die Olympischen Spiele immer schon ein Mega-Event, sagt Hans-Joachim Gerke. Herzlichen Dank, Herr Gerke.
Ja, gerne.